Hallo Welt! Das Thema der Woche, die Vermarktung von Serious Games mit JJ. Wir diskutieren die ökonomischen Chancen und Probleme von Spielen, die nicht hauptsächlich unterhalten wollen. Das ist der Pixeldiskurs Podcast, Episode 57 mit Sophie Böhmer, Tobias Klöß und Stefan Simon. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Ich würde unheimlich gern heute mit euch über Prey sprechen. Ich muss meine Prey-Erfahrungen mit euch teilen. Ich kann nicht mehr. Ich spiele das jetzt schon so lange, ich bin fast 40 Stunden drin und ich habe noch nicht im Podcast großartig darüber gesprochen. Das belastet mich.
Schieß los.
Dann sprich jetzt oder schweige für immer.
Okay, also Prey, Arcane Studios, Mai 2017. Ihr befindet euch als Morgan Yu an Bord der Talos One. Das ist, glaube ich, in der relativ nahen Zukunft angesiedelt, mit dem netten Twist, dass sozusagen die Weltraumforschung schon seit den 60er Jahren ganz entscheidend vorangeschritten ist in Kooperation zwischen USA und Russland. Und ihr befindet euch an Bord dieser Raumstation, die von Aliens überrannt ist sozusagen. Von den Typhon. Und da gibt es diesen, Tobi, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich weiß, dass Sophie hat es ja schon gesehen, aber ganz netter Kniff, wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die einzelnen positiven und negativen Aspekte von Prey schauen. Ein wundervoller Aspekt von Prey ist, dass die Typhon, das sind sozusagen wie so einfach so schwarze Schattenwesen, die nicht so ganz keine klar definierte Kontur haben. Und es gibt dort die sogenannten Mimics. Die sind wahnsinnig gruselig. Kannst du dir vorstellen, wie so große Spinnen? Nur, dass sie halt vier Beine haben, anstatt acht. Aber sie bewegen sich auch ganz schnell fort, sind sehr, sehr, sehr wendig. Und Mimics können sich in jedes Objekt verwandeln, das es gibt.
Deswegen heißen sie wahrscheinlich Mimics.
Deswegen heißen sie Mimics. Und du läufst dann, immer wenn du durch irgendeinen Raum in Prey läufst, in dieser Station und die erkundest, bist du immer angespannt, zumindest so lange, bis du den Skill freigeschaltet hast, dass du die mit so einer speziellen Linse identifizieren kannst, auch wenn sie verwandelt sind. Läufst du da durch, bist immer angespannt, weil du denkst, aus jeder Sekunde könnte es passieren, dass ich von hinten irgendwie von so einem Viech angesprungen werde. Das springt dir dann auch direkt ins Gesicht. Und dann schaust du überall nach den Objekten. Steht da vielleicht ein Hocker zu viel? Oder stehen da irgendwie zwei Kaffeetassen oder sowas? Oder bewegt sich irgendwas? Das passiert halt auch, dass dann so eine Kaffeetasse, die dann so ein bisschen auf dem Schreibtisch rumzuckelt und sich so ein bisschen bewegt. Und das sorgt für so eine unheimliche Atmosphäre, die echt stark ist.
Ich kann mich erinnern, als ich dir einmal zugeschaut habe, das war noch relativ am Anfang, da haben wir es auch irgendwie so, ich weiß nicht, da hat es so geknackt und wir haben uns beide gefragt, woher das kommt. Und wir haben ganz lange gestanden, vor uns standen so ein paar Stühle. Und es ist nichts passiert und wir waren beide gerade dabei, wieder Business as usual so gesehen. Und dann hat sich dieser Stuhl, einer dieser Stühle, der da stand, einfach in so ein Vieh verwandelt. Und wir standen da ja wirklich eine ganze Weile und haben nichts gemacht. Und der hat sich nicht geregt, nichts gemacht so. Das war so gruselig. Ja, dass die nicht sofort sich verwandeln, sobald man in ihre Nähe kommt, sondern dass die abwarten. Das finde ich so, also, oh Gott.
Ja. Ich glaube auch, tatsächlich ist diese Konstruktion der Atmosphäre in Prey für mich ein ganz, ganz großer Pluspunkt an diesem Spiel. Einfach weil man erkundet sehr viel, man verbringt sehr viel Zeit damit, diese Talos One zu erkunden, die sehr weitläufig ist und auch, also die Abschnitte sind durch Ladezeiten getrennt, ist jetzt keine Open World in dem Sinne. Aber die Areale selbst sind schon ziemlich verschachtelt und es gibt immer irgendwo was zu finden. Es ist ja auch von Bethesda gepublished, ja. Von Arcane Studios, die vorher Dishonored gemacht haben, da ist es ja ähnlich. Und Prey hat für mich, was auch unter anderem daran liegt, dass ich es auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spiele, auf Nightmare, eine unglaublich spannende Atmosphäre, seien es durch irgendwelche kleinen musikalischen Cues, die mitlaufen oder irgendwelche Schatten oder dann geht plötzlich das Licht aus und sowas. Obwohl das Spiel jetzt nicht wirklich ein Horrorspiel ist, hat es auch manchmal, also gestern zum Beispiel war es so, ich bin jetzt schon relativ weit drin, aber es ist kein Spoiler, gab einfach so einen richtig krassen Jumpscare, weil du irgendwie, also es gibt eigentlich fast keine Jumpscares in dem Spiel, aber wenn es dann mal passiert, dass du irgendwie so eine Tür aufmachst und da steht direkt dahinter so eine Leiche, die so drangelehnt ist und fällt dann so direkt vor dir zu Boden, ist das so beunruhigend, so ein bisschen diese, es hat so diese beunruhigende Atmosphäre von einem Gone Home, könnte man sagen. Und Gone Home ist ja auch kein dezidiertes Horrorspiel in dem Sinne, aber man ist die ganze Zeit unter Spannung. Und das schafft Prey auch. Ist echt toll, echt beeindruckend.
Was kostet der Spaß?
Prey kostet 60, glaube ich, oder so. Das ist ein Vollpreisspiel.
Echt so viel?
Nehme ich mal an. Ja, ja, wow. Ist ein Vollpreisspiel. Also je nachdem, ob es mal gerade im Sale ist, aber generell, glaube ich,
60. Du hast mir nämlich gerade durchaus Lust gemacht, das zu spielen, weil ich mir auch gedacht habe, so auf der einen Seite Horrorspiele, also beziehungsweise Spiele, die mir Angst machen, mag ich nicht so unbedingt, aber diese Idee von, dass man immer genau darauf achten muss, wie zum Beispiel, weil du erzählt hattest, der Raum gerade gestaltet ist und so weiter, ob da ein Hocker ist, hat mich so ein bisschen an so Sachen wie Sherlock und so weiter erinnert, wo man halt eigentlich deduktiv schauen muss, was wie wo ist und sich dann überlegen muss, ah, okay, da könnte was sein, was so ein bisschen so ein kleines Detektivspielen ja dann auch ist.
Das wird dann später, im späteren Verlaufe des Spiels ein bisschen abgemildert dadurch, dass man einfach, man hat so ein Psychoscope, das man sich aufsetzen kann, womit man dann die Umgebung scannen kann, auch Gegner scannen kann und dafür gibt es einen Skill, den man freischalten kann und unbedingt freischalten sollte, weil es nämlich das Spiel erheblich handhabbarer macht und da kannst du dann, immer wenn ich in den Raum gehe, dann scanne ich den kurz ab und es zeigt mir dann, okay, hier ist ein Mimic. Der ist versteckt, ist irgendwie eine, da steht irgendwie eine Packung von irgendwas und das ist ein Mimic. Und dann kann ich dieses Viech sozusagen schon vorher attackieren.
Also, ich habe gerade mal kurz nachgeguckt, wie viel das kostet. Also bei Amazon knapp unter 30 Euro.
Echt? So günstig ist es mittlerweile?
Ja, also, wow. Es ist ja, also, soweit ich das verstanden habe, wenn man es jetzt nicht so spielt wie du, ist es ja auch relativ kurz. Also, jetzt nicht sonderlich lang. Irgendwie 20 Stunden oder was war, glaube ich?
Also ich habe so 25 Stunden, habe ich so als durchschnittliche Spielzeit gehört. Ich mache das jetzt natürlich auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad und mache auch die ganzen Nebenquests, die zumeist sehr gut geschrieben sind und sich auch absolut lohnen. Es ist eigentlich ein Vollpreistitel. Kann sein, dass es irgendwie vielleicht irgendwie 49 war, als es erschienen ist und dass es mittlerweile, was ja auch so ein Grund ist, weshalb ich darüber sprechen mag, dass es im Preis gefallen ist, weil es einfach auch unterschätzt ist. Das ist so ein bisschen unterm Radar geflogen. Okay, Prey war irgendwie plötzlich draußen. Es ist auch nicht perfekt. Das ist halt auch das Ding. Also, ich würde jetzt nie davon sprechen, dass Prey jetzt ein durch und durch super getaktetes Meisterwerk ist. Weil es hat seine Längen und es hat seine Glitches und hat seine Schwierigkeiten. Zweifelsohne. Aber es hat auch seine kreativen Ideen, die allesamt echt gut funktionieren. Seine Atmosphäre, diese Erzählung um das, was auf der Talos One passiert, ist ausnahmsweise mal eine wirklich gut begründeter Gedächtnisverlust des Protagonisten. Und man arbeitet dann sozusagen diese Ellipse auf. Und darüber hinaus ist es halt auch immer noch so, es wird halt, klar, es gibt Pistolen und Schrotflinten, aber es wird zu keinem Zeitpunkt zu einem Shooter, sondern immer. Also das sind dann so Waffen, die man dann wirklich mal benutzt, kurzzeitig benutzt, wenn man sich echt unbedingt verteidigen muss. Aber so signifikante Waffe dieses Spiels ist die Glue Gun, mit der man halt so einen klebrigen Glue verschießt. Und die man sowohl verwenden kann, um Gegner zu verlangsamen, als auch um sich irgendwelche Treppchen zu bauen und in Areale zu kommen, die man sonst nicht erkundet hätte und so weiter. Also ja, großer Fokus auf Exploration und Atmosphäre.
Ich habe, was mir gerade noch einfällt, das Artwork, das ja in dem Spiel auch irgendwie, was man sieht, ist ja auch echt schön, ne? Also da sind ja diese verschiedenen Bereiche, in die man gehen kann und die haben alle so ein Bild und die sind echt schön, ne? Also irgendwie gibt's mehrere.
Das gesamte Artdesign von dem Spiel ist so ein bisschen, man kann sich das vorstellen, so stilistisch wie Dishonored im Weltraum. Die Figuren sind tatsächlich auch ähnlich modelliert und haben so eine leichte comichafte Zeichnung und das Art-Design überhaupt ist sehr, also ist ausgesprochen kohärent, minimalistisch und einfach so, ne, es gibt ja diese Spiele, die haben so eine eigene Handschrift und Prey schafft das auf eine erstaunliche Art und Weise auch, obwohl es jetzt kein Spiel ist, wo man sagen würde, das hat jetzt eine einzigartige Welt oder sowas mit seinem Weltraum-Setting mit der Talos One, aber es hat eine eigene Handschrift in seinem visuellen Stil, auch in den Klang, also diesen Klangkompositionen, die da zustande kommen, wenn man dieses oder jenes tut oder Cues, die im Hintergrund laufen. Auch in dieser Getragenheit. Weil man auch zum Beispiel, was ich sehr effektvoll fand, man kann auch die Station kurzzeitig verlassen und außenrum sich bewegen und dort Dinge tun. Und dann auch an einer anderen Stelle wieder die Station betreten und so. Und dann ist man halt so in Zero Gravity, ja, und so und fliegt da so durch die Gegend. Und das ist echt schön gemacht. Das ist durch und durch schön gemacht. Es versucht auch immer so ein bisschen wieder diesen Aspekt des Trolley-Problems mit reinzubringen, was der Grund ist, weshalb ich es überhaupt angefangen habe. Also ein moralisches Entscheidungsproblem, was aus der Frage entsteht, darf ich wenige töten, um viele zu retten? Und dieses Gedankenexperiment, dieses philosophische Gedankenexperiment wird immer wieder aufgegriffen im Verlaufe des Spiels in unterschiedlichen Formen. Wenn ich euch für ein Beispiel erwärmen kann, man erfährt zum Beispiel im Laufe des Spieles, während man ein Areal erkundet, dass es kurz vor Ausbruch dieser Typhon-Infizierung, dieser Raumstation, hat ein kleines Shuttle es geschafft, die Station zu verlassen. Es hat den ganz normalen Sicherheitsscan durchlaufen und es wurden keine Typhon an Bord entdeckt. Es könnten auch Mimics sein, die irgendwie als Kisten sich getarnt haben und verladen wurden. Sie wurden nicht entdeckt, aber man hat auch nicht spezifisch nach ihnen gesucht. An Bord dieses Shuttles sind, glaube ich, irgendwie 5 Astronauten, die sich auf dem Weg zur Erde befinden. Und dann läuft da so ein Timer runter. Das Shuttle erreicht dann sozusagen die Erde, wenn man nichts macht. Mit der Ungewissheit, ob vielleicht Typhon an Bord sind und die Erde infizieren. Und die alternative Möglichkeit, man könnte eingreifen und könnte sagen, nein, ich lasse das Shuttle sozusagen explodieren. Ich detoniere das Shuttle aus der Ferne, das ist möglich. Es gibt da so eine Vorrichtung, mit der man das machen kann. Und dann hat man 2 Minuten Zeit, um sich zu entscheiden. Was tut ihr?
Also, weil ich mich jetzt mit dem Trolley-Problem auch so ein bisschen auskenne, kann man vielleicht noch dazu sagen, es unterscheidet sich da ja ein bisschen von. Weil in dem Fall ist es ja nicht eindeutig, ob diese Aliens dann wirklich da drauf sind oder nicht. Also die Gewissheit des Todes ist nicht gegeben. Also es ist nicht ganz klar, ob wirklich dann alle auf der Erde deshalb dann sterben werden oder eben nicht.
Und was insofern, diesem Fall tatsächlich sogar, ich habe da gestern auch noch mit einem Philosophiestudenten auch noch drüber gesprochen, oder der ist, glaube ich, gerade fertig. Und ich bin da auch habe da so ein bisschen diese Haltung, ich finde das gerade darum nämlich auch spannend, aufgrund der mangelnden Gewissheit, weil nämlich ein fundamentales Problem des Trolley-Problems oder des Gedankenexperimentes und dessen Übertragung für unsere alltäglichen Entscheidungen oder für institutionelle Fragen ist halt eben, dass es so konstruiert ist, dass es sehr entfernt ist von der Realität, wohingegen so ein Fall wie so eine kleine Ungewissheit einen deutlich authentischeren Faktor mit hinzubringen. Deshalb fand ich das nett konstruiert in Prey.
Ich sag ja auch nicht, dass es schlecht ist. Ich sag nur, es ist sehr unterschiedlich anders zu dem, genau. Aber ja, viel eigentlich bis zum gewissen Grad sehr viel spannender zu betrachten, eben weil es so ein bisschen Unsicherheit mit reinbringt.
Was machst du, Tobi? Schießt du das Shuttle ab oder lässt du es zur Erde fliegen?
Kannst du mir gerade noch mal sagen, was passiert, wenn man das Shuttle nicht abschießt? Also was die Gefahr ist? Ich konnte kurz nicht folgen, tut mir leid.
Die Gefahr ist, dass Typhon, also diese Aliens, an Bord sein könnten, dieses Shuttles, getarnt, und dann sozusagen die Erde übernehmen quasi oder sich dort ausbreiten und großes Unheil anrichten.
Ja, aber ich habe noch nicht ganz begriffen, was diese Typhons sind. Sind das, also ist das prinzipiell eine intelligente Fühlenfähigkeits Schmerzempfinden, wie sagt man?
Also meinst du, ob die sozusagen fühlen, ob die rational sein können?
Ja, oder also das, was man als Subjekt bezeichnen würde. Also sind das Tiere oder sind das intelligente, schmerzempfindbare Lebewesen?
Das ist eine sehr interessante Frage, die ich nur schwer beantworten kann, ohne jetzt irgendwie großartig was vorwegzunehmen. Denn ich würde sagen, sie funktionieren, es ist so eine Kombination aus beidem, nämlich das Problem an dieser Subjektfrage, das ist bei den Typhon sehr interessant, ist nämlich, dass sie gar nicht unbedingt einzelne Individuen in dem Sinne werden. Es gibt diese Mimics, es gibt aber auch Phantoms beispielsweise, die sozusagen früher mal Menschen waren, die sozusagen komplett durchsetzt sind von Typhons, die dann so wandeln, so ähnlich wie, kannst du dir vorstellen, ähnlich mit einem Bewusstseinsstatus von Zombies wahrscheinlich. Und dann gibt es aber also sozusagen noch größere Kreaturen. Und ich würde die Typhon eher verstehen als so eine Art Kollektiv, also die haben so eine Art kollektives Bewusstsein.
Die Borg.
Bitte?
Die Borg.
Die Borg?
Kennst du nicht die Borg von Star Trek?
Ah, nee. Die Borg?
Die Borg haben auch ein kollektives Bewusstsein, assimilieren, also fügen alle anderen, ich glaube, alle Rassen, die es in der, im Universum gibt, auch zu ihrer hinzu, indem sie halt über Technik die dem Kollektiv unterwerfen. Die,
ja, also so ähnlich dieses, könnte man es vielleicht verstehen, außer genau, dass es nicht technisch ist, sondern organisch. Ja. Also die spinnen auch so eine Art Netze, das ist wie so eine Art so Lichtgedöns, es hat keine physische Konsistenz, aber ich vermute mal, dass man darin, da könnte man so eine Art Bewusstseinsstrom drin lesen, der von einem zentralen Punkt der Station, wo dieser Ausbruch erstmalig stattfand, sich immer weiter ausbreitet. Und umso weiter es sich ausbreitet, da treten dann auch umso mehr dieser stärkeren Typhon auf. Und die Vermutung ist eben, dass Typhon sich an Bord dieses Shuttles befinden und dann das eben auf der Erde tun würden, also mit anderen Worten sehr viele Menschen töten.
Es gibt keine Möglichkeit, mit dem Schiff zu kommunizieren. Das ist halt auch das Problem an solchen Spielen, finde ich, immer, dass man da ja dann irgendwie tatsächlich zwischen 0 und 1 wählen muss, während ich ja ansonsten in der Realität vielleicht noch die Möglichkeit hätte, vielleicht hätte ich sie dann auch nicht und muss zwischen 0 und 1 wählen, aber da nochmal die Möglichkeit hätte, andere Handlungswege einzuschlagen, Kommunikation mit diesem Schiff aufzunehmen, vielleicht es nur leicht anzuschießen, sodass es irgendwie aus seiner Stoßrichtung fliegt und so weiter und so fort.
Ja, aber dann sterben sie ja auch.
Ja.
Nee, also wenn ich jemanden irgendwie in die Flanke schieße und das dann abdriftet, dann
in die Weiten des Weltraums?
Ja, dann sterben, also dann verhungern sie eben irgendwann. Ja. Das ist ein bisschen grausamer, als sie einfach abzuschießen.
Ich kenne ja das Setting gerade nicht, ob man dann sie noch irgendwie einsammeln kann oder was auch immer. Wenn es möglich ist, diese Typhons irgendwie, deswegen hatte ich ja gefragt, ist es ein Subjekt, ist es ein rationales Wesen und ist es auch ein Wesen, was Emotionen empfinden kann, also Empathie und so weiter.
Nein, keine Empathie. Das wird ganz explizit im Spiel gesagt. Sie haben keine Empathie. Sie haben keine Einfühlungsfähigkeit in andere.
Also wenn dieses Wesen auf Deih und Verderb, dankeschön, ich kann keine Wortspiele, Sprichwörter, dankeschön, was ist denn heute los? Dann ja.
Dann müsst ihr abschießen.
Ja, aber wenn es zum Beispiel Menschen wären, also die man davon überzeugen kann, dass das, was sie tun, falsch ist oder auch ansonsten irgendeine Art von Wesen, mit dem man kommunizieren kann und dass man davon überzeugen kann, dass das falsch ist, was sie vorhaben zu tun, und das auch vielleicht einen rationalen Grund, einen sinnhaften Grund, zum Beispiel vielleicht sind die ja davon abhängig, andere Leute halt da zu töten und so weiter, dass man aber eine Möglichkeit findet, wie man mit diesen Wesen eben koexistiert.
Also du würdest es abschießen, auch wenn die Möglichkeit besteht, dass die da gar nicht drauf sind? Also das ist ja das Problem daran.
Ach so. Was bringt es denn, wenn man es nicht abschießt?
Überleben die Menschen, die in dieser
Kapsel sind. Ach, da sind auch noch gleichzeitig Menschen drauf.
Fünf Astronauten sind da drin.
Das habe ich nicht mitgezählt.
Fünf Astronauten, die du sozusagen opfern müsstest, um sicherzustellen, dass, also wenn du es abschießt, ist die Wahrscheinlichkeit null, dass die Typhon auf die Erde kommen. Wenn du es nicht abschießt, ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit da.
Dann würde ich es nicht abschießen.
Okay.
Auf keinen Fall.
Ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe es nicht abgeschossen. Und das Spiel lässt es auch tatsächlich offen. Es gibt Entscheidungen, die Konsequenzen nach sich ziehen in der Geschichte, aber über weite Teile hinweg ist es einem selber überlassen. Man kann nach eigenem Gutdünken entscheiden, ohne dass es signifikante Konsequenzen auf das Ende hätte, sondern nur innerhalb dieser einen Quest.
Aber wenn jetzt nur diese Wesen drauf wären, dann würde ich es dann abschießen.
Ja, klar.
Also, Prey, auf jeden Fall ein unterschätzter Titel, den ich euch allen ans Herz legen möchte, sowohl euch beiden als auch euch, liebe Leute da draußen. Und dann hören wir mal, was hast du denn mitgebracht, Tobi? Du hast auch irgendwie erzählt, du hast irgendwas mitgebracht für die Spielewoche.
Ja, ich habe auch mitgebracht, nämlich habe ich Galaxy of Pen and Paper gespielt und dazu schreibt zum Beispiel Mel auf appgefahren.de: Endlich wieder einmal ein Premium-Spiel, das von Apple beworben wird. Galaxy of Pen and Paper hat den App Store erreicht. da habe ich es nämlich auch her und entdeckt, weil ich mir so dachte, ach, ich spiele eigentlich gerade nicht auf meiner Konsole, sondern ich hätte mal Bock, was auf dem Tablet zu spielen, aber irgendwas, was halt kein Free-to-Play-Spiel ist, sondern ein schönes Spiel mit einer guten Story und auch was, was man auf einem Tablet spielen kann. Und dann habe ich das entdeckt und als ehemaliger D&D-Spieler DSA, Shadowrun und Vampire habe ich alles mal gespielt, war ich natürlich direkt Feuer und Flamme, weil es halt hieß Galaxy of Pen and Paper. Das klingt schon danach, als ob da was Großes da dahinter ist. Und dann war ich ziemlich überrascht, weil ich mir dachte, es ist wahrscheinlich sowas wie Baldur's Gate oder sonst irgendwas, was halt auf eine gewisse Art und Weise halt einfach ein Rollenspiel ist. Da musste ich aber feststellen, es ist ein Metaspiel. Es ist ein Spiel über eine Rollenspielgruppe, die ein Spiel spielt. Was sehr großartig ist, weil man nämlich in die Rolle der einzelnen Spieler schlüpft, die halt dann zum Beispiel, meiner heißt Jean Fauré. Das ist dann die Figur, die ich quasi für mich gebastelt habe. Stefan ist übrigens auch mit dabei als Pija, falls ich das erwähnen darf, aber ich glaube, es ist mittlerweile öffentlich. Genau. Und meine Freundin ist auch quasi als Spielerin im Spiel, also in der Rollenspielrunde drin, als Sally. Weil ich mir dann halt überlegt habe, okay, wer würde mitspielen? Und es gibt dann einen Game Master, dem konnte man seltsamerweise, glaube ich, keinen Namen geben. Aber man spielt halt diese verschiedenen Figuren und den Game Master und entscheidet dann auf der Abenteuerreise, die im Weltraum spielt natürlich, auch als Game Master, was als nächstes passiert. Also ob die Gruppe zum Beispiel auf eine Jagd nach einem Bösewicht geht oder ob es in der Kampagne weitergeht. Wie stark die Gegnertypen sind, die auftauchen, überhaupt Gegnertypen auftauchen, was halt sehr großartig ist. Also, weil wenn man normalerweise halt unterwegs ist in einem Rollenspiel, dann taucht halt irgendwann einfach entweder zufallsgeneriert oder geplant halt irgendwie eine Gruppe Goblins auf und die muss man dann besiegen. Hier ist das so, dass du halt auswählst, jetzt kommt ein Kampf und jetzt kommen halt, was weiß ich, drei normale Gegnertypen und ein großer und das macht sehr viel Spaß und was großartig an dem Spiel ist, ist die Pixelgrafik, der Sound, der so ein bisschen 80er Jahre angelegt ist und dass man jede Menge Meta-Witze auch zum Beispiel, also es gibt zum Beispiel einen Meta-Mutter-Witz im Metaspiel, dass zum Beispiel plötzlich, also es fängt an in dem Zimmer von quasi dem Game Master, der halt die Rollenspielrunde zusammen treibt und dann taucht halt irgendwie die Mutter auf, während man eigentlich angefangen hat zu spielen und dann zoomt es quasi nochmal zurück und sagt, hey, brauchst du noch irgendwie was vom Laden? Und er hat so, ja, nein, brauche ich nicht, kannst du jetzt bitte gehen? Und wenn man das Spiel neu startet, dann beginnt es immer mit einem kleinen Dialog zwischen den Spielern und dem Game Master, wo man dann, wo der Game Master dann sagt, so, ja, jetzt ist aber auch gut, jetzt fokussiert mal aufs Spiel und dann fängt es eigentlich an. Also weil sie dann sowas irgendwie fragen, ja, kann ich irgendwie das und das noch spielen? Also kann ich irgendwie zwei Rassen miteinander verbinden und die spielen, die eigentlich nicht gehen? Und solche typischen Rollenspiel-Dialoge, was ich sehr großartig finde. Und halt jede Menge Anleihen, Referenzen auf berühmte Sci-Fi-Sachen. Also Douglas Adams zum Beispiel sind Verweise drauf. Dann gibt es irgendwie Breedlebrox, den Präsident des Universums, wo der einen übers Ohr haut, wo dann die Figuren auch irgendwann sagen, warte mal, wir haben gar keinen Präsidenten. Und dann hat er einem aber schon das Schiff gestohlen, was ja Alfred Beeble, wie heißt er? Seyfried Beeblebrox, was glaube ich in Per Anhalt durch die Galaxis jetzt zum Beispiel auch tut. Es gibt einen Hintergrund, wo man quasi Wolkenstadt aus Star Wars so ein bisschen nachgebaut hat. Das ist alles sehr großartig. Ich kann es nur empfehlen. Zwischendurch ist es ein bisschen repetitiv, weil das Kampfsystem entwickelt sich so ein bisschen, dass man halt noch verschiedene Sachen machen kann, wo man dann auch wie in Rollenspielen halt üblich bestimmte Effekte ausnutzen kann, die dann wieder zurücktriggern. Das macht das Kampfsystem dann wieder ein bisschen anspruchsvoller und spaßiger, aber oft ist es dann halt einfach, du siehst halt, ist es halt rundenbasiert, von links nach rechts, also 2D, dass die Figuren die anderen Figuren halt angreifen. Und also da würde ich halt sagen, so eine Stunde geht es immer ganz gut, dann werde ich immer ein bisschen gelangweilt, dann kann man es zur Seite legen und dann kann man es aber wieder spielen. Und ich würde sagen, auf jeden Fall uneingeschränkte Spieleempfehlung für Freunde von Douglas Adams, Doctor Who und Star Wars. Es macht sehr viel Spaß, es soll nämlich auch noch Zeitreisen später geben. Ich bin gespannt.
Eine kurze Frage noch dazu.
Ja.
Wie frei ist die Gestaltung des Spieles? Ist das so eine Art Create Your Own Story Geschichte? Also bin ich da kreativ?
Du bist in dem Sinne kreativ, als dass du, es ist mehr so ein bisschen Baukastensystem. Also es ist nicht komplett frei. Es muss ja auch auf irgendwas aufbauen. Also, und dann wäre es, glaube ich, auch zu viel, dass du selber machen musst, sondern du gehst auf eine Schaltfläche, die halt für die Spielgestaltung markiert ist, und dann kriegst du halt angezeigt, dann kannst du auswählen zwischen Hand, Escort-Mission, Kampagne und ich glaube Scannen, genau, du kannst auch rumlaufen und halt Sachen scannen, also nach Materialien und so weiter. Da kannst du dann aber entscheiden, auf welchem Planeten das stattfindet, wonach du suchst, glaube ich auch, beziehungsweise wer den Auftrag gibt, ist vorgelegt, oder zum Beispiel bei der Handgeschichte kannst du dann auswählen, auf welcher auf welchen Gegnertyp du quasi triffst und auf welchen Planeten. Mhm. Wobei okay. Die aber auch teilweise schon vorselektiert sind. Also teilweise gaukelt es einem Handlungsfreiheit vor, dann aber wiederum nicht. Wobei ich dabei auch sagen würde, auch in Rollenspielen, also Pen-and-Paper-Rollenspielen, die man analog spielt, hast du eine gewisse Vorgabe durch das Regelwerk und über das, was du so machst. Natürlich kannst du da die Geschichte und so weiter viel freier gestalten. Aber das finde ich in dem Sinne, dass man so ein bisschen Beifahrer sein kann bei aber einem sehr lustig geschriebenen und bis jetzt nicht langweilig werdenden Storyplot, dass man zum Beispiel halt sein eigenes Raumschiff und so weiter findet, finde ich das durchaus legitim.
Was kostet The Galaxy of Pen and Paper?
Circa 5 Euro, ich glaube es waren 5,49 Euro, das schwankt ja immer auch ein bisschen im App Store. Kann ich aber durchaus empfehlen, die 5,49 Euro auszugeben. Außerdem gibt es keine Microtransactions.
Yay!
Ich habe hier jedenfalls bis jetzt noch keine gesehen.
Okay, dann würde ich sagen, springen wir mal in die Pixeldiskurs Presseschau. Liebe Leute da draußen, wie ihr wisst, bringen wir jede Woche 3 Artikel mit, die wir besonders interessant fanden. Wir studieren das komplette Internet intensiv. Sophie macht das für uns, die sitzt den ganzen Tag da und liest das. Mal gucken, welche neuen Wikipedia-Einträge
es gibt. Wieso denn gerade ich, weil ich die Frau in der Runde bin? Ich
wollte gerade sagen, warum denn nicht du? Hätte ich einen Witz über Tobi gemacht, hätte er das jetzt nicht gesagt.
Ja. Aber es ist auch ein Klischee, dass die...
Warum ist es ein Klischee, dass eine weibliche Person die Recherche macht?
Weil die Sekretärin ist?
Das ist doch keine Sekretärtätigkeit.
Weil sie die Zuarbeit
macht. Nein, Recherche und Sekretariat ist doch was ganz anderes.
Ich würde es, also wenn wir damit jetzt, also okay, jetzt sind wir hier schon in der Diskussion drin. Es ist schon ein Problem von der Arbeitsverteilung von Männern und Frauen, dass Frauen oft die Tätigkeiten machen, die nicht sichtbar sind, darum geht es nämlich, und die sichtbaren Tätigkeiten dann von Männern gemacht werden. Also dass zum Beispiel in Politgruppen oft die Frauen die ganze eigentliche Arbeit machen und dann zum Beispiel Männer entweder Flyer schreiben oder auch nur auf der Kundgebung dann halt mit dem Mikrofon stehen und erzählen, wie toll sie sind. Und auch bei anderen Geschichten sind es dann halt oft die Gesichter des Unternehmens, die halt Männer sind.
Ja, aber das ist doch ein ganz anderer Fall, als der, den ich jetzt gerade hier skizzieren wollte. Ja,
ja, wenn du mir jetzt gleich noch das Mikro wegnimmst, dann vielleicht.
Ach Gott, Leute. Okay, ich mute jetzt Sophie, weil wir wollen hier keine weiblichen Stimmen mehr in unserem Podcast. Männerrunde.
Mach das lieber nicht, die sind so schwierig zu finden. Am Ende ist sie noch bei den Rocket Beans dann angestellt, weil die dann eine gute Moderatorin mal gefunden haben.
Endlich mal eine Frau.
Hat nämlich einer von den Rocket Beans gemeint, es sei so schwierig, gute weibliche Moderatorinnen zu finden. So,
zur Strafe fange ich jetzt an. Nummer 1.
Sagte er und zog an seiner Krawatte zum Selbststrangulieren.
Ich weiß gar nicht, was euer Problem ist mit diesem Sexismus.
Gibt's doch gar nicht mehr.
Was für ein Sexismus, ich habe noch nichts gemerkt. Also, liebe Leute, Nummer 1. Es war eine sehr harte Woche für BioWare und besonders für Mass Effect-Fans da draußen. Es ist ja so, dass im Mai 2017 war es schon so, dass das Montreal-Studio von BioWare aufgrund der enttäuschenden Veröffentlichung von Mass Effect Andromeda das sozusagen festgelegt wurde, dass die hauptsächlich eine unterstützende Funktion wahrnehmen. Wahrscheinlich arbeiten zu viele Frauen da. Das war jetzt Quatsch. Das war jetzt Quatsch. Also vorerst gibt es, das war sozusagen die implizite Meldung darin, kein neues Mass Effect. Und jetzt gab es aber diese Woche nochmal schlechte Neuigkeiten, 2 sogar. Und die erste schlechte Neuigkeit ist BioWare Montreal merging with Motive Studios von Robert Grosso, techraptor.net. Es ist nämlich so, dass BioWare Montreal, das ist das Studio, das eben federführend verantwortlich war für Mass Effect Andromeda, jetzt ein Teil von EA Motive ist, diesem EA Motive Studio. Die wurden also sozusagen, wenn man es jetzt, wenn man es jetzt ganz stark runterbrechen will, wurde das Studio BioWare Montreal quasi aufgelöst und die Leute, die dort gearbeitet haben, arbeiten jetzt bei EA Motive. EA Motive ist ein Studio, das von Jade Raymond geleitet wird und ist derzeit beteiligt an der Entwicklung von Star Wars Battlefront 2. Was noch nicht notwendigerweise bedeutet, dass es jetzt gar keinen Mass Effect mehr geben wird. Das ist sozusagen nicht die Meldung. Weil es gibt ja noch BioWare Edmonton. Das sind die, die also verantwortlich waren für Mass Effect 1 bis 3, die auch für die Dragon Age-Reihe verantwortlich sind, die derzeit arbeiten an Anthem, was auf der E3 präsentiert wurde dieses Jahr. Und so, also wahrscheinlich auch an einem neuen Dragon Age. Aber es bedeutet, dass es in absehbarer Zukunft erstmal kein neues Mass Effect geben wird. Die Reihe liegt gewissermaßen auf Eis. Und die zweite schlechte Neuigkeit, die hinzukommt, stammt dann wiederum von BioWare Edmonton. Remembering Corey Gasper, das ist jetzt von einer offiziellen BioWare-Mitteilung, blog.bioware.com. Das Studio hat nämlich einen Nachruf veröffentlicht auf den kürzlich verstorbenen Designer Corey Gasper, der wiederum maßgeblich beteiligt war an der Entwicklung von Sonic Chronicles, Dragon Age Origins, Mass Effect 2 und 3 und zuletzt jetzt auch an Anthem gearbeitet hat und BioWare schreiben, Zitat, Corey was a talented designer and an even better person. We offer our condolences to Corey's family and to everyone that knew him. We will miss you. Anbei findet sich dann noch ein Spendenlink zur Unterstützung der Hinterbliebenen. Das ist die Geschichte, die ich zu BioWare und zu Mass Effect für diese Woche habe. Nummer 2. Was hast du mitgebracht, Sophie?
Ja, das passt jetzt nicht ganz zu dieser Schwere des ersten Themas, aber ich habe einen Artikel mitgebracht, der ist auf Polygon erschienen und der heißt How a Board Game Company Defined Video Game Ads for 20 Years. Und der ist geschrieben von Chris Sims. Und dieser Chris Sims hat sich einfach mal die Mühe gemacht und hat sich ganz viele Videospiel-Werbeanzeigen aus den 80ern und 90ern angeschaut. Überwiegend in Comicheften tatsächlich, weil die damals wohl vor allem dort gedruckt wurden. Und hat dann so eine Art Muster rausgearbeitet, wie Videospielwerbung in den 80ern aussah. Nämlich, dass da eben immer darauf geachtet wurde, dass irgendwie, das kann man sich ungefähr so vorstellen. Das ist irgendwie ein großes Plakat. Oben, ungefähr das obere Drittel, ist ein riesiges Bild, irgendwie entweder eine Fotografie oder was Gezeichnetes, was irgendwie vor allem die Story, glaube ich, von dem Spiel vermittelt. Und dann unterhalb dieses Bildes dann so ein ganz kleines, so klein wie möglich, ein Bild davon, wie dann das eigentliche Spiel eigentlich aussieht. Also so klein wie möglich. Hauptsache das große Bild übertüncht das und überspielt, wie sagen wir mal, langweilig das eigentliche Spiel dann eigentlich aussieht. Und dann darunter eben noch so ein Werbetext, worum es geht und so. Und er beschreibt dann eben, dass die damaligen oder dass das Entwicklerstudio Parker Brothers, die, glaube ich, am bekanntesten für Monopoly sind, damals eben auch noch im Videospielgeschäft waren, diese Ästhetik der Werbung so geprägt haben, das so gemacht haben und alle anderen Entwicklerstudios, also Konami, Nintendo, also alle möglichen, dann nachgezogen haben und das übernommen haben, weil das wohl gut angekommen ist tatsächlich. Er erzählt dann, also in diesem Artikel sind auch ganz viele Beispiele, halt auch wirklich schöne Bilder einfach und erzählt dann so ein bisschen, wie andere Entwicklerstudios dann natürlich auch versucht haben, ein bisschen von diesem Template wegzukommen, aber dann immer wieder zurück zu dem alten gegangen sind, weil sie gemerkt haben, okay, das funktioniert einfach viel, viel besser. Und dann eben im Wechsel dann, also hin zu den 90ern, hat sich das tatsächlich auch sehr, sehr wenig verändert. Natürlich sind die Spiele grafisch ein bisschen besser geworden, aber die Werbung ist trotzdem gleich geblieben. Also sie haben trotzdem auf dieses alte Konzept zurückgegriffen und gesagt, okay, wir nehmen jetzt irgendwie besser gerenderte Bilder, die im Spiel gar nicht vorkommen, oder tatsächlich auch immer noch Zeichnungen oder Fotografien und schreiben da irgendwie provokative Texte drauf. Also das ist die Veränderung eigentlich. Also so ein bisschen aggressiver. als, hey, das ist für Kinder und das macht Spaß, sondern ich glaube, in dem Artikel war so ein Beispiel von irgendwie, du bist verantwortlich für den Weltuntergang oder sowas, also so ein bisschen, bisschen aggressiver eben. Aber dass tatsächlich diese etablierte Ästhetik aus den 80ern trotzdem geblieben ist. Ja, und das ist der Artikel eigentlich. Es ist wirklich schön anzusehen, total informativ, weil man sich da gar nicht, also gerade ich jetzt als jemand, der erst 94 geboren wurde und da überhaupt keinen Bezug mehr zu hat, ich fand das einfach toll, so ein Stück Videospielgeschichte da nochmal zu lesen.
Und wie ihr wisst, liebe Leute da draußen, findet ihr die Links zu diesen Artikeln immer in den Shownotes auf pixeldiskurs.de, wo ihr euch das dann nochmal anschauen könnt. Nummer 3. Was hast du dabei, Tobi?
Ich habe einen Artikel mitgebracht von polygon.com und zwar geht es um mein Trope. Nämlich der Titel ist Why I'm Afraid Video Games Will Continue to Bury Its Gaze. Und der Artikel ist von Ki Hoon Shan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Entschuldigt bitte, wenn ich es nicht tue. Worum geht's? Es geht um, wie gesagt, ein Trope, nämlich dass sowohl in Videospielen als auch ursprünglich in Filmen es oft so ist, dass wenn es homosexuelle Charaktere, also beziehungsweise also lesbisch, schwule, bi, queer Charaktere gibt, dass denen kein Happy Ending angedacht wird. Also dass oft deren Geschichte damit endet, dass sie einen tragischen Tod sterben, sei es einen Tod, der selbst verursacht ist, also irgendwie einen Drogentod, also irgendwie einen tragischen Tod oder halt eben einen heroischen Tod im Sinne von, dass sie sich aufopfern für die restlichen Figuren oder geopfert werden. Ich muss dazu sagen, es wird in diesem Artikel viel auf ein bekanntes Spiel verwiesen, das euch wahrscheinlich auch in den Sinn kommt, wenn ihr kurz drüber nachdenkt. Aber ich habe mich dazu entschieden, es nicht zu benennen, weil es, Stefan gibt mir gerade Thumbs up, weil es nämlich mit dem Ende des Spiels beginnt als Einleitung und ich finde, ich bin ja sonst immer so ein Freund von
Spoiler-Papst.
Genau, spoilerfrei, kurz anmerken und dann ist Harry Potter tot am Ende, Luke ist der Sohn von Darth Vader und so weiter. Das sind Spoiler, die ich schon genannt habe. Und das sind auch Spoiler, die, also das ist Common Sense, dass man das weiß. Aber wie gesagt, an dieser Stelle würde ich sagen, gerade bei diesem Spiel ist es wichtig, nicht zu wissen, wie das Ende ist. Und wenn, wie gesagt, ich sag mal, es ist, glaube ich, euch beiden schon allen klar, worüber ich rede.
Ja,
also ich habe den Artikel auch gelesen. Ja.
Okay, ihr habt den Artikel auch gelesen, aber
es gibt zwei große Spiele, bei denen das der Fall ist.
Ja.
Genau, es gibt zwei große Spiele, bei denen das Fall ist, Spiele, die noch nicht so lange her sind. Und dann könnt ihr euch das vielleicht denken für die anderen, die es sich, also die es noch nicht gespielt haben, die haben dann die Möglichkeit, es sich noch anzuschauen, wie das Ende ist, ohne dass ich das jetzt hier verrate. Jetzt ist die Frage, warum ist das so? Ist es einfach irgendwie Zufall, dass schwul-lesbische Charaktere am Ende immer sterben müssen? Oder gibt es da einen rationalen Grund, der auch was mit der Entwicklung von Filmen und Spielen zu tun hat? Nämlich verweist sie auf den sogenannten Hays Code. Ihr beiden seid ja MedienwissenschaftlerInnen. Kennt ihr den?
Ja, der Hays Code war sozusagen zwischen den 30er und 60er Jahren eine selbst auferlegte Zensur der Industrie, die sozusagen besagte, dass man also gewisse Dinge nicht darstellen darf. Das bezog sich auf explizite Gewaltdarstellung, aber auch auf Sexualität. Und der Hays Code war sehr streng geregelt und sozusagen eine Reaktion auf das Aufkommen dieser ganzen surrealistischen Filme aus dem frühen 20. Jahrhundert.
Ich habe das ja auch gelesen und ich wusste tatsächlich nur vom Hays Code in Bezug auf das Darstellen von Küssen in Filmen. Aber das
betrifft alles Mögliche.
Ja, genau. Ne? Also daher kannte ich das, aber ich wusste nicht, dass das so allumfassend tatsächlich ist.
Ja, und also er hatte halt tatsächlich auch diesen Impetus einer biblischen Aufforderung, nämlich ein Satz aus dem Hays Code, beziehungsweise aus der Beschreibung des Hays Codes ist: No picture shall be produced that will lower the moral standards of those who see it.
Ja, so. das war laut.
Ihr seid jetzt wahrscheinlich taub geworden.
Ich verstehe, ja.
Genau. Und also es wird auch nochmal ausgeführt von wegen, dass Frauen und Männer keine Liebesgeschichten haben sollen, die unnatürlich sind und so weiter. Und das mag ja erstmal auch irgendwie für den moralischen Code einer Filmproduktion und so weiter. Das ist ja prinzipiell, könnte man ja sagen, ist es ja was Gutes, dass man sich selber moralische Standards setzt, um gute Filme zu machen, die unsere Gesellschaft moralisch aufwerten bzw. nicht verrohen. Ist ja erstmal positiv. Du guckst schon kritisch.
Aber
jetzt kommt nämlich das Aber, was ich mir dabei nämlich gedacht habe und worauf ja auch der Artikel verweist, ist, wer setzt diese Standards halt ein? Was ist halt die heteronormative Vorstellung von denjenigen, die diese Standards umsetzen wollen? Und dementsprechend und damit mache ich den Exkurs auch wieder zu Ende, hat halt auch die Art und Weise, wie Filme und Medien produziert werden, einen Einfluss auf die Spieleentwicklung und die Art und Weise, wie solche Charaktere eben geschrieben werden. Und sie sagt hier auch nochmal, dass auch, du sagst es bis zu den 60er Jahren, dass es eben auch, nachdem dieser Code eigentlich gar nicht mehr quasi im Dienst war, sagt sie, it wasn't enough to show anything that wasn't heteronormative as being evil, it had to be punished and no aspect of it could be pleasurable. The stereotype was locked in place and continued even after the Hays Code was retired. Also nachdem es halt dieses Klischee gab und halt irgendwie diese Umgangsweise, hat es auch keinen Unterschied mehr gemacht, ob es halt diese moralischen Standards, weil eigentlich sind wir ja weiter in der Art und Weise, wie solche Figuren geschrieben werden. Und dazu gibt es auch interessante Zahlen, nämlich seit dem Anfang 2016 wurden mehr als 25, hier wird jetzt von queeren Female Characters gesprochen, also alle, die in diesem Bereich fallen, sind gestorben in Filmen und also Scripted Television und Streaming Series, also alles, was halt im Fernsehen läuft und ich sag mal jetzt Netflix als bekanntesten, sind da gestorben. Das sagt zumindest GLAAD, würde ich es jetzt aussprechen, also GLAADS, das ist so eine Selbstorganisation von queeren Menschen, die sich das mal angeguckt haben und dass das jetzt kein Problem von funktionalen Charakteren ist, weil man könnte ja sagen, naja, gut, es ist halt ein Spiel und es wird da so dargestellt, ist auch wichtig für den Plot, zum Beispiel bei dem Spiel, was ich nicht nennen werde. Es gibt das Spiel, was ich nicht nennen werde und das Spiel, was nicht genannt werden darf, sondern sie verweist auch nochmal auf das Suizidrisiko von LGBTQ Jugendlichen und Erwachsenen und zum Beispiel auch darauf, dass in 76 Ländern es illegal ist, queer zu sein, also Schwulenverfolgung und so weiter, ist ja durchaus auch ein Problem, was es noch in verschiedenen Ländern gibt, beziehungsweise nur weil es woanders nicht illegal ist, heißt es trotzdem nicht, dass ich nicht zum Beispiel auch in Deutschland verprügelt werde oder umgebracht werde, weil ich schwul bin. Und dementsprechend hat sie am Ende nochmal einen Aufruf dazu, dass es wichtig ist, dass auch solche Charaktere am Ende überleben, nachdem sie zum Beispiel eine schwierige Zeit durchgemacht haben, also quasi gegen alle Widrigkeiten, auch die verdienen ein ordentliches Happy End, wo sie nämlich auch kritisiert hatte bei dem Spiel, was wir nicht benennen, dass da zum Beispiel das Ende, wo der LGBTQ, also die
LGBTQ?
Ja, dankeschön. Dass da zum Beispiel die lesbische Figur am Ende geopfert wird für eine Möglichkeit des Endes und bei der anderen ist nicht passiert. Also man hat die Wahl, man kann sich selber entscheiden, haben die ihr Happy End oder nicht, aber das eine Ende ist mehr ausskizziert als das andere und fühlt sich dementsprechend auch mehr wie das eigentliche, also wirkliche Ende an. Also das andere ist mehr so eine, also wirkt auf sie und auf mich, wenn ich darüber nachdenke, eher als so ein alternatives Ende, so hätte es sein können und fühlt sich dann auch nicht richtig an. Mhm. Und das ist halt ein Problem.
Also was ich noch, zwei Sachen würde ich gerne noch dazu anmerken, die du jetzt noch nicht ganz so ausgeführt hast zu dem Artikel. Nämlich erstens, am Anfang hast du gesagt, die also irgendwie queere Figuren in Filmen oder Serien oder auch Videospielen sterben entweder, also einen heroischen Tod oder sehr tragisch oder so. Aber manchmal ist es noch nicht mal das der Fall, sondern sie sterben, also sie werden sowieso erstmal nur auf ihren Gender oder ihre Sexualität reduziert, sodass sich überhaupt keine Charakterbildung ergeben kann. Und dann sterben sie für eine wichtigere Figur in der zum Beispiel in der Serie jetzt. Dann trägt das dann zu der Charakterentwicklung dieser Figur bei, aber der Tod wird überhaupt nicht stark thematisiert oder so, sondern sie ist dann einfach tot.
Ja.
Die zweite Sache, die ich in dem Artikel auch noch wichtig fand, ist Folgendes, nämlich, also entweder genau werden Figuren einfach umgebracht, die offen queer sind, oder der andere Fall ist, dass die Queerness so gesehen angeteasert wird und gesagt, also so angedeutet wird von den Autoren, damit sie sich im Endeffekt immer noch zugute halten können, dass sie es ja, also ne, dass sie es zumindest nicht ausgeschlossen haben, aber die Figuren niemals offen in irgendeiner Art und Weise queer sind und dadurch diese also so eine Rhetorik vertreten wird von wegen, also es muss versteckt sein und es darf nicht offen so sein, dass das passiert. Und ich glaube, ein Beispiel ist irgendwie, also ein prominentes Beispiel wäre Supernatural bei zwei Figuren, die irgendwie ganz offensichtlich häufig so homoerotische Momente haben, aber eben das niemals weiter ausgeformt wird, sondern immer so an der Grenze zu, man kann es reininterpretieren, wenn man es möchte, und das sollte euch doch bitte schön genügen.
Ja, genau, dann meinte sie, tauschen immer so lange Blicke aus und so weiter. Also eine gewisse Homoerotik gibt es da. Ich hatte das jetzt für die Kürze der Würze kurz weggelassen, was ja auch noch, also ich würde dir total zustimmen, dass es halt nicht benannt wird. Ich glaube, ein prominentes Beispiel, wo es auch darum, also wo ich damals selber davor saß und mich gefragt hatte, ist sie jetzt lesbisch oder nicht? Oder das Spiel sagt mir das nicht so richtig, weil hier Ellie von Last of Us, wo glaube ich in dem DLC ist nochmal, also da wurde es ja nochmal konkreter gemacht, beziehungsweise erfährt man ja nochmal mehr über die Figur, aber es war jetzt nicht so, dass man das Spiel gespielt hatte und sich dann dachte, ach ja, okay, so ist es jetzt und dann geht's halt weiter. Wo du meintest, von wegen, sie sind nur halt für ihre Homosexualität da, da wurde auch in dem Artikel kritisiert, dass das auch daran liegt, dass die Figuren halt als solche Figuren geschrieben werden, dann aber wiederum sich die Schreiberlinge finde ich lustig, keine Gedanken darüber machen, was mit diesen Figuren drumherum ist.
Genau, ja.
Ich glaube, wir haben auch bei dieser Sache mit dem Hays-Code, das finde ich eigentlich sehr spannend, weil das ist tatsächlich ja, das ist ein sehr gut beobachtbares Phänomen, dass da der wirklich jetzt irgendwie 30 Jahre aktiv war, ganz entscheidend die Art und Weise beeinflusst hat, wie die Darstellungsweisen gerade im Zuge dieses Hollywood-Studiosystems waren und sich das natürlich dann fortschreibt, auch wenn der Hays-Code eigentlich nicht mehr intakt ist. Und ich glaube, dass wir uns momentan so in dieser Phase befinden, die ja dann begonnen hat eben, ich würde jetzt mal sagen, waren wir Taxi Driver, Mitte der 60er, glaube ich, Ende der 60er, irgendwie sowas. Na, Taxi Driver war so einer dieser Filme, wo man dann irgendwie bald nach Ende des Hays-Codes festgestellt hat, also wo wirklich auf ganz drastische Gewaltdarstellung und das Thematisieren von Aspekten, die normalerweise nicht thematisiert werden.
Das ist der Film mit Robert De Niro, oder?
Robert De Niro, ja.
Ende der 60er?
Ende der 60er?
Der ist aber nicht so alt, ist der noch nicht. Ja,
eben. Moment, jetzt irritiert er mich.
80er, glaube ich.
Ach Quatsch, Taxi Driver war nicht 80er, oder?
Also er war auf jeden Fall Farbe. Ich habe letztens schon bei einem Film gedacht, er wäre in den 80ern.
Jetzt macht mich doch nicht fertig. Oh, ihr habt recht, 1976.
Ja.
Aber dann, was ich dann meinte, war nämlich nicht
so viel später.
War nämlich nicht Taxi Driver, sondern, wenn mich nicht alles täuscht, Chinatown.
Ja, beziehungsweise also, Night of the Living Dead ist ja zum Beispiel auch noch viel, also der ist zum Beispiel in den 60ern und ist ja zum Beispiel auch ein Film mit drastischer Gewaltdarstellung, also, Zombies und so weiter.
Also mein Punkt ist der.
Es gibt
einen Punkt. Nachdem der Hays-Code wegfällt, gibt es Produktionen, die diese Grenze bewusst überschreiten und dadurch eine gewisse Devianz aufweisen. Ja, indem sie sozusagen diese Hollywood-Stilistik durchbrechen. Und dadurch auch bekannt werden, berühmt werden und so weiter. Und ich glaube, dass das ein Prozess ist, der derzeit auch noch weiter zu beobachten ist, was man dann sehen kann, immer wieder mal in solchen Produktionen wie Brokeback Mountain oder an Sense8 oder so. Ich habe Brokeback Mountain nicht gesehen, insofern kann es sein, dass es ein schlechtes Beispiel ist.
Ja, es ist.
Okay. Also es geht mir jetzt auch gar nicht darum, ob die jetzt ihre Gays buryen und so weiter. Aber auch Sense8 und sowas, keine Ahnung, kann ja sein, dass sowas noch passiert.
Also Sense8 ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel für spannende, ausgeformte, queere Charaktere. So.
Ja, und da ist es dann halt, ich glaube halt eben, dass wir uns in so einem Prozess befinden, wo das noch immer so nachhallt und es auch dieses Nachhallen des Haze-Codes immer wieder verstärkt wird. Ja. Und dass es deshalb Produktion braucht, die den Mut haben, sowas zu tun. Wir denken an Read-Only Memories beispielsweise. Und überhaupt natürlich auch, also ist diese Repräsentation von queeren Figuren, die wir finden in Gone Home, in The Last of Us und so weiter, ja nichts inhärent Schlechtes, sondern nur, sie gehen den Schritt nicht zu Ende und machen es, drehen es wiederum zum Negativen, indem sie es zu einer implizit bestrafenswerten Sache machen.
Ich glaube, der Artikel erwähnt auch, dass diese Trope in Filmen und Serien sehr viel stärker vertreten ist als in Videospielen und dass Videospiele eben sehr viel besseren Fortschritt machen in dem Bereich als eben Film und Fernsehen.
Wir haben ja auch aktuell so einen problematischen Backslash hin zu irgendwie
Backlash.
Stimmt, dankeschön. Backlash hin zu komischen Vorstellungen und so weiter, wo ja dann auch immer wieder überlegt wird, ob das halt irgendwie marktfähig ist. Das ist halt ja auch so ein Problem in der ganzen Geschichte.
Wenn ihr euch interessiert für jene Themen, dann werft einen Blick auf pixeldiskurs.de und lest die Artikel in den Shownotes. Ich mache jetzt eine Überleitung zum Thema der Woche, ne?
Ja.
Okay. Das Thema der Woche ist die Vermarktung von Serious Games und wir haben einen Gast, einen besonderen Gast, würde ich fast sagen. Nämlich wir sprechen mit JJ, den ihr, liebe Leute, da draußen aus den Hörerkommentaren vielleicht schon kennen mögt. Er ist sozusagen ein Dauergast. JJ hat Wirtschaftswissenschaften im Master studiert und sich im Rahmen von seiner Masterarbeit mit eben der Vermarktung von Serious Games beschäftigt. Hi JJ.
Hallo.
Die wichtigste Frage, die wir uns vielleicht am Anfang stellen müssen, ist, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Serious Games sprechen? Was verstehst du unter dem Begriff? Wie definierst du ihn?
Ich selber habe keine eigene Definition aufgestellt. Ich hatte dieses Problem auch in meiner Arbeit, dass es keine konsistente Definition gibt, sondern nur konkurrierende. Und ich habe mich dann für eine entschieden, die mir besonders eingeleuchtet hat und besonders schlüssig argumentiert war. Das ist von der aus der Disputation von Hoblitz. Die sagt, dass Serious Games digitale Spiele sind, die mit der Intention entwickelt wurden, bestimmte Inhalte bzw. Fertigkeiten und Fähigkeiten zu vermitteln und damit Wissens-, Verhaltens- oder Einstellungsveränderungen zu bewirken. Und da ist ganz wichtig, dass die Intention da rauskommt. Also das ist ein ganz wichtiger Begriff, wenn es um Serious Games geht.
Woran stellt man so eine Intention fest? Es gibt ja durchaus diesen Anspruch, dass man Texte interpretiert, ohne sich jetzt, also ohne den Autor sozusagen erstmal ausblendet, dass man ihn als Polysem begreift. In dem Fall, in der Definition, rekurriert es ja tatsächlich auf die Intention des Entwicklers. Woran machst du das fest?
Ja, ich selbst gar nicht. Also ich habe dieses Problem auch. Es gibt ja keine ganz eindeutige Definition, die man klar abgrenzen kann. Es ist alles ein bisschen im Fluss. Und bei der Intention wird es dann natürlich schwierig, wenn man so Hybridspiele hat. Also das War of Mine ist für mich immer ein gutes Beispiel, weil da natürlich schon eine Intention dabei ist, aber gleichzeitig ist es auch noch ein Unterhaltungsspiel oder ein Commercial-of-the-Shelf-Game, wie ich sie bezeichne in der Arbeit. Also Spiele, die dafür gemacht sind, vor allem verkauft zu werden. Und es hat ja auch sehr gut funktioniert bei dem Spiel. Jetzt ist es, dann finde ich es genau in solchen Situationen schwierig, was die Intention ist. Ich habe auch verschiedene Kategorien aufgestellt von Serious Games. Da kommen wir bestimmt später nochmal zu. Und bei manchen ist es einfach zu sagen, da ist eine klare Intention, bei manchen ist es schwieriger.
Ja, ich hatte, also grübel auch immer wieder über diese Begrifflichkeit des Serious Games und ich sehe da so ein bisschen eine Analogie zu diesem Feld. Ich beschäftige mich im Moment sehr viel mit politischen Serien und mit der Distinktion von Information und Unterhaltung im Fernsehen jetzt. Und da hat man ja auch das Problem, dass man eben feststellen muss, dass Information und Unterhaltung erstmal, so das schreibst du auch in deiner Masterarbeit, keine entgegengesetzten Pole sind.
Ja.
Und also das ist sozusagen in dem Fall jetzt Ernst und Unterhaltung. Und dass einfach diese beiden Phänomene sich in der gegenwärtigen Medienlandschaft sehr stark vermischen, was auf Spiele zutrifft, was aber auch auf, jetzt wenn man an Nachrichtensendungen denkt, die ja durchaus unterhaltenden Charakter haben sollen, also die auch irgendwie ästhetisch so aufgemacht sind, dass sie unterhalten, die Dinge thematisieren, wie beispielsweise irgendwelche Sportergebnisse, die ja in den Bereich eigentlich der Unterhaltung gehören. Und andersrum dann unterhaltende Formate eigentlich immer was Informatives haben, dass sie einem etwas über die Welt erzählen. Das finde ich immer so ein Problem, genauso wie der Begriff von den Persuasive Games von Bogost, den ich an sich attraktiv finde,
ja.
Der davon ausgeht, dass Persuasive Games sozusagen den Anspruch haben, dich von einer Position zu überzeugen, aber ich finde, er hat so ein bisschen, bringt ein bisschen das Problem mit sich, dass er dann diejenigen Spiele, die nicht als Persuasive Games gelabelt werden, sozusagen unter so einer Unschuldsvermutung stehen, als wenn ein Battlefield einen nicht von irgendwas überzeugen wollte.
Ich würde sogar noch weitergehen. Ich habe in seinem Buch gelesen, dass er auch zwischen Serious Games und Persuasive Games abgrenzt. Und er sagt zum Beispiel, dass Serious Games keine neuen Ideen vermitteln können, sondern eigentlich nur das Alte bewahren. Ist jetzt ein bisschen vereinfacht vielleicht ausgedrückt, aber grob hat er es so ausgedrückt. Und das ist meiner Meinung nach nicht ganz richtig. Also er sagt, nur Persuasive Games sind Spiele, die neue Konzepte vermitteln können und die wirklich revolutionär sein können. Abgesehen davon finde ich seinen Begriff auch schwierig, weil jetzt sein Entwicklerstudio ja auch Persuasive Games heißt und von daher da ein bisschen eine gewisse Färbung schon im Begriff ist.
Was ich mich jetzt frage, was wäre denn nach Bogost dann ein Beispiel für ein Persuasive Game? Weil das ja, also ich kann mir da jetzt gerade nicht so wirklich was drunter vorstellen, was dann so ein bahnbrechendes neues Konzept sein sollte, was dann in einem Serious Game eben nicht drin wäre.
Also wenn ich von seinem Entwicklerstudio ausgehe, würde ich sagen, es gibt ein Spiel, da muss ich kurz überlegen, wie das heißt. Das war für so eine Eiscreme-Firma. Ich krieg den Namen jetzt nicht mehr ganz hin.
Ah ja, irgendwas mit Stone, bla bla bla.
Stone Creamery, irgendwas, genau. Ich habe es auch in meiner Arbeit erwähnt. Was er dann auch beschreibt, wo man die Verkäufer schulen sollte darin, wie sie das Eis portionieren. Und dafür haben sie für jede Eissorte, weil die selbst gemacht sind, in dieser Kette, in den USA, ist jede Eiscremesorte hat eine andere Konsistenz. Und deshalb muss man bei jeder einen anderen Druck ausüben, um die richtige Größe zu haben. Und das ist eben dadurch, dass es so eine große Kette ist, hochrelevant, damit man eine große, weil das natürlich einen großen Einfluss hat auf Gewinne. Und ich würde sagen, das würde er als Persuasive Game beschreiben, allein schon, weil er es entwickelt hat mit seinem Unternehmen.
Du sprachst gerade auch von Kategorien von Serious Games. Vielleicht können wir da ein bisschen drauf eingehen und uns so einen kleinen Korpus quasi erschließen.
Klar, gerne.
Was hast du denn für Kategorien aufgestellt?
Also bevor ich zu den Kategorien komme, würde ich sagen, erstmal, wie bin ich zu diesen Kategorien gekommen, wenn das okay ist?
Ja, unbedingt.
Ja, also ich bin ja aus wirtschaftswissenschaftlicher Perspektive auf die Serious Games zugegangen und habe identifiziert als Einflussgrößen die Finanzierung, die Kosten, die Distribution, also das heißt Plattform, aber auch, ob man jetzt offline oder online distribuiert, die Preisgestaltung und die Zielgruppe. Und anhand dieser fünf Kategorien, die jetzt zu erklären würde eine ganze Weile dauern, was da einzeln, was ich da gefunden habe, habe ich 7 Kategorien gefunden, die man auch teilweise schon gehört hat, die ich aber allerdings leicht verändert habe, weil sie dann zu der Wirtschaftsperspektive passen. Meistens wurden Serious Games eher aus kulturwissenschaftlicher Perspektive oder aus der Motivations- oder Wirkungsperspektive betrachtet. Also meine 7 Kategorien wären dann die Rekrutierung, das Training, Bildung, Werbespiele, das ist jetzt ein neuer Begriff, den ich geprägt habe, Gamified Research, kann ich gleich gerne noch was zu sagen, Therapie und Social Impact. Und bei dem Social Impact beispielsweise könnte man dann auch wieder argumentieren, da gibt es so ein bisschen das Problem, das geht so in Richtung Persuasive Games. Hier sind allerdings Spiele gemeint, die eben eine möglichst große Masse erreichen wollen und wie würde man sagen, da fehlt mir jetzt gerade ein Wort.
Welches Wort fehlt dir? Das ist natürlich eine schwierige Frage, ne?
Ja, sorry.
Wenn du magst, können wir auch die Kategorien so ein bisschen durchgehen und vielleicht anhand ein paar Beispielen erklären, was du da eigentlich meinst.
Ja, vielleicht ist das besser. Ich habe das jetzt gerade so, ich weiß gar nicht, ob man da folgen kann, wenn ich die so aufliste.
Ja, wenn du jetzt, also über, wenn wir über Rekrutierung sprechen, ich denke, da ist es irgendwie ziemlich nachvollziehbar. Rekrutierung, damit meinst du wahrscheinlich Dinge wie America's Army, gehe ich von aus?
Genau, das ist das berühmteste Beispiel. Es gibt allerdings auch Spiele, die nichts mit dem Militär zu tun haben und trotzdem benutzt werden. Also es gibt zum Beispiel eine Firma, die sogenannte Virtual Job Tryouts anbietet. Und das haben die auch selbst programmiert. Und da hat man quasi eine Spielumgebung, wo ein Auftragsunternehmen sagen kann, wir brauchen die und die Bewerber, macht uns da mal ein Spiel, eine Lernumgebung. Und dann können wir anhand des Ergebnisses sehen, ob die dieser Aufgabe gewachsen werden. Das ist genauso ein Rekrutierungstool.
Und wie unterscheidet sich das von Training?
Die Trainingstitel, generell erstmal eine sehr gute Frage, weil genau diese Unterscheidung zwischen den Kategorien ist auch immer wieder sehr kritisch. Also America's Army alleine könnte auf 4 Kategorien zutreffen. Beim Training sind das eben Spiele, die für den Trainingszweck entwickelt wurden. Also wir hatten ja vorhin von der Intention gesprochen, also nicht mehr Leute dazu zu holen, sondern die auszubilden und dass sie besser werden mit ihren Fähigkeiten.
Und dann hattest du die nächsten Kategorien, die du hattest, waren Bildung, Werbespiele, Gamified Research und Therapie und Social Impact noch. Wow, okay. Genau.
Kann ich kurz noch eine Frage stellen zu Trainingsspielen? Weil, also, ich habe in meinem Bachelorstudium auch mal ein Seminar zu Serious Games gehabt. Und da ging es eben darum, wir haben da Referate gehalten und haben uns Spielbeispiele ausgesucht und sollten da eben feststellen, ist es ein Serious Game oder irgendwie nicht. Also wir hatten vorher irgendwie so ein paar Definitionen auch uns angeschaut. Und ich habe da zum Beispiel Dance Dance Revolution vorgestellt. Das ist so ein, ich glaube, Exa-Game würde man es nennen. Und da frage ich mich, würde das dann in die Kategorie Training fallen oder irgendwie eher in was anderes so?
Ich habe es subsumiert bei den Social Impact Games, wenn ich mich nicht irre.
Okay, ja, da können wir da ja so. Oder können wir jetzt eben auch kurz drüber reden?
Ja. Genau. Und zwar deshalb, weil sie quasi Gesundheitsförderung und Prävention anstreben.
Dance Dance Revolution zu erklären, ist ein Tanzspiel, nehme ich an.
Mhm, ja.
Genau, das ist diese Tanzmatte, wo man verschiedene Pfeile hat, die man antanzen muss.
Genau, so vier Richtungspfeile und dann läuft es über einen Bildschirm ab, wann man auf welchen Pfeil treten muss, so gesehen. Genau.
Okay, und das, im Sinne der Gesundheitsprävention als Social Impact Game, als Serious Game zu verstehen.
Ja, das ist eben genau die Frage. Ist die Intention der Hersteller gewesen, eine Mehrwert zu schaffen, indem sich die Leute mehr bewegen? Höchstwahrscheinlich nicht, sondern ist wahrscheinlich eher ein Verkaufsargument gewesen, zu sagen, wir haben hier eine neue Peripherie, die ein ganz neues Spielerlebnis gibt. Ein bisschen wie bei der Wii, die ja auch ganz stark damit geworben hat, dass sie diese neue innovative Bedienmechanik hat. Allerdings, dann gibt es so Spiele wie Wii Fit, das ja wirklich eindeutig dafür gemacht wurde. Zumindest wurde es so verkauft, dass man gesagt hat, ihr habt die Wii, wenn ihr das regelmäßig macht. Und das wurde ja auch zumindest teilweise unter Einbeziehung von Experten entwickelt, dass man dann genau diese Wirkung hat.
Und das sind jetzt natürlich aber so Sachen, wo ich mich frage, wenn wir in Richtung Finanzierung der Produktion von Serious Games denken. Jetzt ist sowas wie Dance Dance Revolution natürlich ein Titel, der diese Definition schon so fast ein bisschen überspannt, ne? Weil das ist ja einfach von einem großen Hersteller eben genauso als Unterhaltungstitel zu sehen, wie du gerade auch sagtest, wohingegen dann solche Titel wie America's Army, wie du auch in deiner Masterarbeit ja beschreibst, von militärischen Institutionen oder von staatlichen Institutionen entscheidend gefördert sind.
Ja, allerdings würde ich da gar nicht, das würde ich nicht als Definitionskriterium sehen. Denn es ist auch durchaus möglich, wenn wir denken an, also WeFit habe ich gerade schon angesprochen. Wir hatten auch Dr. Kawashimas Gehirnjogging damals. Das ist auch ein Bildungs-Serious-Game, weil es eigentlich nichts anderes macht als kleine Spielchen, in denen es ja wirklich darum geht, seine Denkkapazität zu erweitern, im weitesten Sinne. Und das ja auch eben mit Zusammenarbeit des Dr. Kawashima und seiner Forschungsergebnisse gemacht wurde. Also ich würde nicht sagen, es geht darum, dass es von einem Forschungsteam gemacht wurde unbedingt. Wenn ich jetzt denke an This War of Mine, das sind ja auch keine Forscher gewesen, sondern da ist es ein Social Impact Game. Und da war nicht der Anspruch, wir wollen jetzt unsere über lange Jahre zusammengeforschten Ergebnisse umsetzen in ein Spiel. Das passiert eher bei anderen Kategorien. Also ich glaube auch, da gibt es ein ganz ganz interessantes Bild, was ich festgestellt habe, als ich meine Arbeit geschrieben habe. Und zwar gibt es einerseits die Spiele Rekrutierung, Werbespiele, dann die Gamified Research und die Social Impact Games, die sich an eine breite Öffentlichkeit richten. Und Spiele, die zum Training dienen, zur Bildung und zur Therapie, sind eigentlich eher eine sehr spezifische Zielgruppe, die dann auch meistens Auftragsarbeiten sind, genau für eine Gruppe. Also bei der Therapie beispielsweise ist vielleicht das beste Beispiel, dass man sieht, das ist ein Spiel, das ist gemacht für Verbrennungsopfer beispielsweise. Snow World ist so eins. Da hat man eine Virtual Reality Brille auf und die Opfer von Verbrennungen, die müssen behandelt werden. Das ist eine sehr schmerzhafte Behandlung. Und dafür haben sie jetzt eine Virtual Reality Brille auf und dann sind sie in einer Schneewelt und müssen Schneebälle werfen auf Pinguine und Schneemänner. Und dazu läuft dann Musik im Hintergrund. Und das wurde auch untersucht, das wurde auch an einer Universität entwickelt und war sehr, sehr erfolgreich, hat einen starken Einfluss darauf, wie das Schmerzempfinden ist. Und das wurde dann an Kliniken eingesetzt und ist natürlich für eine sehr spezifische kleine Gruppe. Also das kann man auch gar nicht groß vermarkten, sondern war vor allen Dingen damals, ist schon 15 Jahre her ungefähr, dass es entwickelt wurde, es war super teuer. Also eine so eine Brille hat damals, weiß ich gar nicht mehr, $10,000 gekostet, mehr noch. Genau, also da würde ich sagen, da gibt es da schon mal einen großen Unterschied.
Ja, genau, da ist die Ausrichtung auf das Publikum, also die Frage, ob es sich sozusagen an eine breite Öffentlichkeit richtet. Oder, also würdest du mir zustimmen würdest du der These zustimmen, dass ein Spiel, das sich an ein sehr kleines, spezifisches Publikum richtet, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch ein Serious Game ist?
Würde ich auch nicht sagen. Sagen wir mal, was gibt's denn noch? Also es gibt ja so Subthemen, die ja nicht unbedingt die Intention der Fähigkeitserweiterung haben müssen. Mir fällt jetzt nichts ein, aber sagen wir mal, was ist denn so ein Thema, was wirklich Gartenbau, weiß ich nicht, mir fällt jetzt nichts Besseres ein. Wenn jetzt wirklich Leute daran interessiert sind, einen schönen Garten sich zu bauen und das aber eine sehr kleine Gruppe ist, dann muss das ja nicht automatisch ein Serious Game sein, würde ich denken. Ist jetzt so eine Überlegung, die interessante Frage, habe ich vorhin noch nicht drüber nachgedacht. Aber ich denke, das ist auch nicht unbedingt nicht notwendig. Du hast ja auch nicht gesagt eindeutig, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit. Tja, mir fällt kein Gegenbeispiel ein, also vielleicht hast du...
Ja, wir wären da ja im Bereich auch von Simulationen. In diese Richtung dachte ich gerade so ein bisschen. Also was ich gerade zu tun versuche, ist einfach so ein bisschen zu schauen, welche relevanten Indikatoren gibt es sozusagen, um festzustellen, ob wir jetzt von einem Titel als Serious Game ausgehen sollten oder nicht, wenn man denn diesen Begriff überhaupt verwenden will, was ja auch nochmal streitbar ist. Und ich dachte eben, dass diese Ausrichtung an ein spezifisches Publikum, das umfasst natürlich nicht alle Serious Games, ist aber zumindest, also so scheint es mir, wenn man jetzt an Flugsimulatoren denkt, oder auch, also sowas wie, es gibt ja diese Bus-Simulatoren, wo du Busfahrer bist. Und das hat natürlich auch einen Unterhaltungszweck, könnte man sagen. aber eben auch einen simulativen Zweck, wirklich um jetzt, also nur kannst du wirklich Bus fahren lernen sozusagen und die Struktur des oder den Job des Busfahrers sozusagen kennenlernen. Und das war sozusagen meine eine Vermutung und der Ausrichtung an das Publikum. Und auf der anderen Seite dachte ich vielleicht noch in Richtung mehr auf die Produktionsseite schauen, auf die Finanzierungsebene. Dass also Spiele, die von irgendwelchen, deren Finanzierung von NGOs oder irgendwelchen Institutionen, seien es staatliche Institutionen oder privatwirtschaftliche Institutionen, mit einem gewissen Zweck dahinter finanziert wurden oder mitfinanziert wurden, wie das bei This War of Mine mit dieser Organisation War Child ja meines Wissens nach der Fall war, dann ist das auch nochmal so ein Indikator, dass eben die Intention der Produzenten und der Entwickler nicht Unterhaltung allein ist, zumindest.
Genau, also das ist auch ein ganz, ganz richtiger Punkt. Vorhin hattest du es ein bisschen anders ausgedrückt, da hätte ich dir nicht zugestimmt. Jetzt würde ich sagen, absolut. Man erkennt das eindeutige Muster, dass die Finanzierung gegen den Commercial of the Shelf Games, bei Serious Games ist es oft eine Auftraggeberfinanzierung. Also es gibt ein bestimmtes Unternehmen, wie du es gerade schon gesagt hast, kann eine NGO sein, oder kann auch eine Klinik sein oder eine Stiftung, die dann sagt, wir haben dieses Problem, könnt ihr uns dann bitte ein Spiel programmieren, weil das eben so spezifisch ist, das kann in der Regel kein Unternehmen selbst programmieren heutzutage bei den Möglichkeiten, die es gibt. Bei herkömmlichen Computerspielen haben wir eben meistens die Publisher-Finanzierung, die auch so ein bisschen weniger wird gerade, aber grundsätzlich ist das immer noch das vorherrschende Modell, dass eben ein Publisher sagt, wir geben euch Geld, das ist eine vielversprechende Idee, die können wir groß verkaufen und wir unterstützen euch dabei. Und das ist eben bei Serious Games sehr, sehr oft nicht der Fall, weil es einfach eine viel zu kleine Zielgruppe gibt, die sich nicht rechnen würde.
Wie ist es denn, also wir hatten jetzt schon ein paar Kategorien schon besprochen, welche fehlten jetzt noch? Ich glaube, Werbespiele war eins davon. Was sind das für Spiele?
Werbespiele ist, glaube ich, auch relativ weit verbreitet, dass man die als Serious Games bezeichnen kann, weil es eben nicht um den Spaß vorrangig geht, sondern der Spaß ist eigentlich ein Mittel, um natürlich Produkte zu verkaufen. Da gibt es verschiedene Beispiele. Wir hatten schon vor vielen, vielen Jahren, in den 80ern gab es Pepsi Invaders, glaube ich. Das wurde von Coca-Cola rausgebracht, wo man ja Space Invaders gespielt hat und ich glaube auch das Wort Pepsi dann abschießen musste oder so. Das war also auch schon Werbespiel. Und heute, Morhun kennt man auch schon alt. Und es gibt zahlreiche Browser-Games, die finanziert wurden von irgendwelchen Unternehmen.
Auch da ist es ja vielleicht so, dass man mit, also über diese paratextuellen Verweise dann darauf schließen kann, dass es ein Serious Game ist. Weil das Einzige, was diese Moorhuhnjagd, wenn ich daran zurückdenke, unterscheidet, also was es qualifiziert als Serious Game, ist ja die Tatsache, dass da irgendwie das Johnny Walker-Logo ist und dass man auch irgendwie, glaube ich, irgendwelche Johnny Walker-Flaschen abschießen kann oder sowas und dann bringen die einem irgendwas, ne?
Ja, auf jeden Fall wurde das Logo am Ende eingeblendet, das weiß ich auch noch.
Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass das eigentlich ein Werbespiel ist. Also ich habe das als Kind total viel gespielt und habe das gar nicht als Werbespiel wahrgenommen, weil ich das Logo nicht kannte. Mir ist das nie aufgefallen. Ich habe das als pures Unterhaltungsspiel tatsächlich wahrgenommen.
Ich glaube, die meisten, die das gespielt haben.
Das liegt bestimmt daran, dass wir als Kinder, mir ging das auch so, natürlich nicht die Zielgruppe für Johnny Walker sind. Ja.
Aber es war auch wirklich nicht, es war wirklich ziemlich unterschwellig. Also ich erinnere mich nur, dass am Ende nach dem Spiel eingeblendet wurde, dieses Logo Johnny Walker, damit konnte ich damals auch nichts anfangen. Aber es ist jetzt nicht, dass da riesige Banner sind oder so wie heute irgendwelche blinkenden Felder. Also es ist schon relativ unauffällig gewesen, fand
ich auch. Deshalb denke ich auch, vielleicht sind diese Referenzen, also ich versuche ja jetzt immer gerade so diese Punkte auszumachen, an denen wir Serious Games ein bisschen festmachen können. Vielleicht sind diese Referenzen eben auch ein relevanter Punkt. Ich denke da auch an das Kelloggs-Spiel. Das war mein erstes Computerspiel überhaupt. Da war ich noch sehr jung. Und da gab es natürlich ein Kelloggs-Logo. Und man hat den Kelloggs-Tiger oder diesen Frosch, wie auch immer er heißt.
Kelloggs ist ein Oder nee, Moment.
Kelloggs Cornflakes?
Die Cornflakes ist ein Hahn.
Nein, die Kelloggs Nee, wie heißen die nochmal? Frosties.
Ach, das ist ein Tiger, ja.
Frosties ist ein Tiger und dann gibt's diesen, von den Smacks gibt's den Frosch und den Nestle. Ich meine jetzt total die Werbung hier für Kellogg. Aber ja, da ist es nämlich auch so, dass es im Grunde war das eigentlich ein Jump'n'Run, aber versehen sozusagen mit ikonischen Zeichen, die auf das Unternehmen verweisen und dadurch, dass eigentlich im Grunde, also das Spiel, das ja eigentlich einen Unterhaltungsimperativ hat, weil es sollte ja Spaß machen. Es ist ja auch dann interessanterweise wichtig, dass es Spaß macht als Werbespiel, damit es als Serious Game funktioniert, lustigerweise. Ja, es muss Spaß machen, um dann den ernsten Zweck zu erfüllen. Und da glaube ich eben, dass diese Indikatoren einfach vielleicht auch ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Hinweis, um auf Serious Games hinzudeuten.
Da würde ich dir absolut zustimmen. Der Spaß ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich habe auch einige Seiten in meiner Arbeit diesem Phänomen Spaß, was ein sehr breiter Begriff ist, gewidmet. Und es stimmt absolut, dass viele Autoren sagen, oder die meisten sagen, das Spiel muss eben Spaß machen. Und der Spaß muss auch von Anfang an vorgesehen sein, weil sonst wendet man sich davon einfach ab. Ich glaube, das ist relativ leicht nachvollziehbar.
Mir fällt gerade ein, also in deiner Arbeit, ich weiß nicht, ob es genau in dem, also zu der Kategorie war, aber du hast, glaube ich, geschrieben irgendwie, dass bei Werbespielen der Spaß aber auch konträr zu der eigentlichen Botschaft laufen kann, also dass man dann so eingenommen vom Spiel ist, dass man die Werbebotschaft gar nicht mehr aufnehmen kann?
Ja, das bei Werbespielen gibt es das Phänomen, dass es darum geht, wie kann ich denn mein Produkt gut einbinden in das Spiel? Und da gibt es verschiedene Konzepte. Es gibt zum Beispiel der Klassiker ist in Fußballspielen das Banner im Hintergrund. Das funktioniert ganz gut, weil man sagt, das ist ja in der Realität auch so und dann passt das, ist das auch gar nicht störend. Führt allerdings auch dazu, dass die Spieler, wenn sie spielen, so eingenommen sind von dem Spiel und dass sie das steuern müssen und da passiert ja so viel gleichzeitig, dass man da wirklich seine ganze Konzentration drauf konzentrieren muss. Ja, das war jetzt kein guter Satz. Seine ganze Konzentration fokussieren muss und das führt dazu, dass man diese Werbung gar nicht mehr wahrnimmt. Also beim Fußball kann man sich das, glaube ich, ganz gut vorstellen, wie das abläuft. Es gibt dann Ideen, wie könnte man das noch dann dafür sorgen, dass es dann wahrgenommen wird. Dann könnte man zum Beispiel sagen, du hast einen Ego-Shooter, oder First-Person-Shooter, wie man heute sagen würde, und schießt nicht mit einem Gewehr, sondern schießt mit einer Cola-Flasche beispielsweise. Dann hast du aktiv das Produkt eingebunden, kommt allerdings bei den Spielern durchweg schlecht an. Also es ist als Werbetreiber ziemlich schwierig, da eine gute Basis zu finden und einen guten Kompromiss für die Spieler und für das Unternehmen.
Wir haben da auch, ich glaube, vor zwei oder drei Folgen hatten wir diese Episode, hier könnte Ihre Werbung stehen. Und da haben wir auch über von Werbung gesprochen.
Ja, da gibt es sehr interessante Forschungsarbeiten zu, die sich genau damit beschäftigen, warum funktioniert Werbung oft nicht im Spiel und wie kann man das für die Spiele angenehmer machen, dass es dann auch wirkt.
Ja. Was mich noch interessiert, ist der Aspekt der Gamified Research. Ich erinnere mich daran, also du hast in deiner Arbeit auf Folding at Home verwiesen. Und tatsächlich, ich habe das früher sogar häufiger angeschmissen, Folding at Home. Allerdings glaube ich, ist es so, dass viele Leute vielleicht einfach auch nicht ganz begriffen haben, worum es da geht. Zumindest die Leute, mit denen ich damals gesprochen habe. Da war es so, dass die meisten Leute irgendwie nicht ganz wussten, was das eigentlich für eine Applikation ist. Auf der PlayStation 3 war das. Kannst du so ein bisschen was erläutern zu Folding at Home?
Ich würde erstmal was zu Gamified Research sagen, weil ich glaube, den Begriff, damit kann ich wahrscheinlich lieber was
ja,
sagen.
Ja, bitte.
An den Empfangsgeräten. Und zwar, das setzt sich ja zusammen aus Forschung, Research und Gamification. Den Begriff Gamification werde ich jetzt nicht definieren. Ich hoffe, da kann jeder was mit anfangen. Und es geht eben darum, dass man erkannt hat, dass viele Leute jetzt alle möglichen Geräte zu Hause haben. Man hat einen Laptop zu Hause, du hast gerade die PlayStation 3 genannt. Handys sind wahrscheinlich noch das beste Instrument dafür. Und dass man eben die Kapazitäten dieser Geräte nutzen kann, um große Mengen an Daten zu sammeln, die dann eben für die Forschung zu positiven Zwecken im besten Falle verwandt werden können. Folding at Home ist so ein altes Beispiel, vielleicht sogar, also das ist, glaube ich, das älteste, was ich gefunden habe. Das hat 2000 angefangen, es geht von der Stanford-Universität aus. Und die Idee dabei ist, dass man, bleiben wir mal bei der PlayStation 3, die war damals hervorragend geeignet, weil die sehr viel Rechenpower hatte. Und Folding at Home ist also die Idee, es gibt gewisse Proteine, die, wenn sie im Körper, wenn die falsch gefaltet werden, ich gebe das jetzt auch sehr leinhaft wieder, ja, aber wenn die falsch gefaltet werden, dann führt das zu massiven Problemen und zu Gendefekten, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und es gibt aber so unzählig viele Proteine, die auch noch so unzählig viele Faltmöglichkeiten haben, dass man, wenn man das mit Supercomputern durchrechnen würde, würde das Jahrtausende dauern. Und deshalb sagt man sich, wir haben genug Rechner auf der Welt, die, wenn wir die verbinden und dann die Ergebnisse zusammenführen, wir sehr, sehr viele Möglichkeiten der Faltung ausprobieren können. Und dann finden wir mit viel Glück eventuell genau solche problematischen Faltungen und können dann die identifizieren und was da schiefläuft. So, das ist so grob, wahrscheinlich Profi würde mir jetzt sagen, ich habe da ein paar Fehler gemacht, aber das ist so grob die Idee dahinter. Und ich habe das Bett mittlerweile auch auf meinem Handy. Das läuft dann immer automatisch, wenn man sein Handy über Nacht auflädt und das 100% erreicht hat. Und dann läuft das einfach verschiedene Faltungen durch und dann muss man gar nicht viel machen. Also es ist gar kein großes Spiel, aber es gibt eben diese Gamification-Elemente, dass man dann irgendwelche Badges kriegt oder Belohnungen, die dann eingeblendet werden, dass es so ein bisschen sich gut anfühlen soll für den Spieler.
Also ich finde diese Idee durch und durch genial und fand sie damals auch schon sehr genial, als ich die PS3 mir organisiert habe. Und das ist da auch tatsächlich so für die Leute jetzt da draußen, die das nicht kennen und damit nicht in Berührung gekommen sind. Auf der PlayStation 3 sah das ungefähr so aus, dass man, wenn ich mich recht entsinne, die Erde als Weltkugel so ein bisschen aus so einer Weltraumperspektive, aus einer Satellitenperspektive gesehen hat, auch die Tag- und Nachtzeiten und man dann so ein bisschen Angaben hatte zu einzelnen Orten. Also da waren dann mal Fotos oder es wurde irgendwie das Wetter eingeblendet und solche Sachen. Und ich fand es echt toll. Ich habe das immer dann angeschmissen, wenn ich irgendwie meine PS3 jetzt noch laufen hatte, aber sie gerade nicht unbedingt direkt benutzt habe, aber sie wahrscheinlich irgendwie innerhalb der nächsten Stunde benutzen würde. Ja, also irgendwie sie nur kurz sozusagen, das, was man jetzt als Standby verwendet. Und habe dann einfach Folding at Home angeschmissen. Das hat dann so ein bisschen so ganz latentes, also ganz subtile Klavierklänge und sowas waren da, glaube ich, noch im Hintergrund. Und das war echt schön. Ich habe gute Erinnerungen daran, obwohl das jetzt tatsächlich keine interaktiv oder also nur ganz minimal interaktiv ist.
Genau, ich finde die Idee auch super und freue mich, dass das offenbar relativ gut funktioniert und sehr erfolgreich ist.
Die Idee war gut, es ist nur leider so, dass es, glaube ich, sehr, sehr unbekannt ist, denn tatsächlich habe ich seit dieser Zeit, seitdem ich meine PlayStation 3 nicht mehr habe oder seitdem das auf der PS3 dann nicht mehr gemacht wurde, habe ich nie wieder was davon gehört bis zu diesem Gespräch jetzt heute.
Ja, es stimmt, ich bin auch erst darauf gestoßen, als ich jetzt recherchiert habe, aber es existiert seit 2000. Also hat es ein paar Jahre überlebt und auf der Seite wird auch ganz gut dokumentiert, was für Schritte es gab. Die Zusammenarbeit mit der PlayStation 3 wurde ja dann logischerweise irgendwann eingestellt, als sie nicht mehr so verbreitet war. Mittlerweile sind halt Handys auch eine super Möglichkeit, das zu nutzen. Ist auch umsonst die Applikation.
Die nächste Kategorie wäre Therapie. Da hast du ja auch gerade schon über das Snow World Spiel gesprochen.
Genau.
Und ich nehme an, dass, also da bei Therapie ist es ja eigentlich ziemlich eindeutig, dass da, also was da die Intention ist und Therapie wäre ja auch, also Therapiespiele wären ja auch die Art von Social Games, die sich tatsächlich an eine ganz bestimmte kleine Zielgruppe richten und die jetzt nicht irgendwie für jedermann gedacht sind.
Ja, du hast jetzt gerade Social Games gemeint, ich nehme an, du meinst Serious Games.
Serious Games, habe ich Social Games gesagt? Ja. Oh, entschuldigt.
Ja. Gar kein Problem.
Ja, das liegt vielleicht daran, dass ich schwebte in Gedanken schon bei der nächsten Kategorie, nämlich bei den Social Impact Games, wo wir vorhin von den, also das wäre, die Kategorie ist, wenn ich es richtig verstehe, ja ziemlich breit gefächert, weil darunter sowohl solche Dinge zu verstehen sind, wie wir gerade eben über Dance Dance Revolution sprachen, zur Gesundheitsförderung, aber auch Dinge wie This War of Mine. Wie passt das zusammen?
Ja, gar nicht so richtig. Ich habe das Problem auch, dass die Social Impact Games ein bisschen ein Sammelbecken sind für viele Spiele. Ich würde auch wohlgemerkt Dance Dance Revolution nicht als Serious Game betrachten, weil die Intention eben nicht eine Fähigkeitserweiterung ist oder eine Einstellungsveränderung, sondern ja, ein Verkaufsargument. Ja, also ich habe da auch Bauchschmerzen mit der Kategorie. Einerseits gehören also zu diesen Social Impact Games Spiele, die die Gesundheitsförderung und die Prävention vorantreiben wollen. Das sind beispielsweise auch die Extra Games, von denen wir schon gesprochen haben. Andererseits auch einfach Spiele, die informeller Natur sein können. Also Fat World ist zum Beispiel, das ist das Spiel auch von Einburgers. Da hat man eben eine Welt, die man an verschiedenen Parametern verändern kann, dass man verschiedene Produkte verbannt, also da geht es vor allem um Essen, dass man sagt, ich möchte kein Gemüse mehr haben, und dann merkt man, dass die Leute dicker werden und ungesünder und mehr Gesundheitsprobleme haben, die Kosten für die Gesundheitsdienste, Dienstleistungen steigen und so weiter. Also das ist auch so ein Beispiel für ein Social Impact Game. Ich habe versucht oder überlegt, wie man die ein bisschen differenzieren kann, die Spiele, aber es ist mir nicht so richtig gelungen. Denn als Ziel haben all diese Spiele eben genau diese Verhaltensänderung oder eine Bewusstseinserweiterung, vielleicht nicht auf psychedelischer Basis, aber dass man sich mit neuen Konzepten auseinandersetzt und auch neue Ideen kennenlernt. Es fällt auch auf, dass in dieser Kategorie sehr viele verschiedene Finanzierungsmodelle auftreten. Also es gibt einerseits Publisher-finanzierte Spiele, wie WeFit, eben die Extra Games. Es gibt aber auch sehr viele Auftraggeber-Finanzierung. Es gibt auch ganz viel Eigenfinanzierung. Also du hast schon mal in deinem Podcast von Molle Industria gesprochen, die ja auch Social Impact Games machen, also quasi gesellschaftskritische Spiele. Förderung ist da auch ein ganz wichtiger Punkt. Und man merkt auch, dass es sowohl Spiele gibt, die Free-to-Play sind, weil eben möglichst viele Leute erreicht werden sollen. Da wäre etwa Molle Industria ein Beispiel. Oder es gibt Spiele, die zum Vollpreis angeboten werden, so wie WeFit oder wie Sunset oder das War of Mine. Also da tue ich mich auch sehr schwer. Ich hoffe, dass jemand in der Zukunft das als Forschungsanlass nimmt und da weiter differenziert.
Wenn ich jetzt mal so das praktisch runterbreche, nehmen wir mal an, und hier kommt die Frage des Tages. Nehmen wir mal an, ich will jetzt ein Serious Game entwickeln. Tobi, Sophie und ich wollen jetzt ein Serious Game entwickeln. Und jetzt kommen wir zu dir und sagen jetzt, JJ, wie können wir das finanzieren? Wir wollen ein Spiel machen, das, also in dem Spiel soll es darum gehen, die kapitalistische Ideologie in der Struktur sämtlicher Spiele herauszustellen. Ja, so eine Art Metaspiel.
Mhm. Würde ich befürworten erstmal, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich würde euch raten, in ein anderes Land zu gehen als allererstes, wegen der Förderung. Wenn ihr Fördergelder akquirieren wollt, dann seid ihr in Deutschland höchstwahrscheinlich falsch, außer ihr wohnt in Bayern. Aber selbst in Bayern ist es nicht so einfach wie beispielsweise in Kanada oder anderen Ländern. Das wäre mein erster Tipp. Und dann ja, NGOs akquirieren, die auch Kritik üben, die vielleicht Mittel zur Verfügung stellen können. Und dann ja sehr viel Kraft, die ihr braucht, um dieses Spiel bis zum Ende durchzuziehen.
Ja, das wird wahrscheinlich sehr schwierig, da irgendwie Sponsoren dann zu finden. Vielleicht eher auch, würde ich wahrscheinlich als allererstes mal bei Molle Industria anrufen und würde mal fragen, ob die irgendwelche heißen Tipps haben.
Ja.
Sollen wir vielleicht zum Abschluss nochmal ein Serious Game jetzt empfehlen, was jetzt diejenigen Leute da draußen, die uns gerade zuhören, eventuell einfach heute Abend nochmal spielen könnten, sodass sie vielleicht einfach, meisten Serious Games sind ja kurz, also gerade diese, ich spreche jetzt mal wieder von Persuasive Games, obwohl dieser, oder Social Impact Games. Habt ihr da Empfehlungen? Soll einfach jeder eine Empfehlung machen? Willst du anfangen, Sophie?
Gib mir einen kurzen Augenblick zum Überlegen.
Okay, hast du eins, JJ? Hast du ein Serious Game, das du den Leuten jetzt mal für heute Abend mit an die Hand geben magst?
Ja, ich könnte natürlich viele empfehlen. Jetzt muss ich mir eins raussuchen. Ich nehme mal eins, was vielleicht nicht so bekannt ist. Weil ich könnte jetzt auch das War of Mine empfehlen, was ich sehr mag, aber das ist, glaube ich, schon bekannt. Also Remission würde ich empfehlen. Remission ist ein Spiel, das ist ein Paradebeispiel, wie ein Serious Game mit viel Erfolg programmiert werden kann. Das ist ein Spiel, das wurde von einer NGO produziert, die auch nur dafür gegründet wurde. Die haben gesagt, wir wollen ein Spiel programmieren, das krebskranken Kindern hilft, ihre Krankheit zu verstehen und ihnen auch hilft, proaktiv einzugreifen, um ihre Heilung voranzutreiben. Das Spiel hatte auch mehrere Millionen Mitteln zur Entwicklung und war ein Riesenerfolg. Es wurde dann auch eben, weil es so, es ging um Kinder, lässt sich gut verkaufen, also lässt sich gut als Image-Kampagne nutzen, wurde dann auch umsonst distribuiert in verschiedenen Kliniken, gab es auch auf der PlayStation. Das kann man jetzt höchstwahrscheinlich nicht spielen, aber es gibt auch ein Revision 2, das deutlich günstiger ist. Das sind nur kleine Minispiele, die findet man im Internet ganz einfach, wenn man Re-Mission 2 eingibt. Die sind auch ganz unterhaltsam und es geht da vor allem darum, dass Kinder, die betroffen sind, die Spiele spielen können, verstehen, was passiert in ihrem Körper und dann auch motiviert sind, die Therapie beispielsweise einzuleiten.
Also was ich vorschlagen würde, da haben wir, glaube ich, auch schon letzte Woche einmal kurz drüber gesprochen, ist We Become What We Behold von Nikki Case. Ich glaube, das ist auch der Inbegriff von Social Impact Games, denn da wird auf ganz einfach und sehr kurze Art und Weise erläutert, wie Medien oder Medienberichterstattung unsere Wahrnehmung zu Terror formt. Das ist irgendwie, das dauert 2 Minuten oder so und ist sehr, sehr eindrucksvoll, kann ich nur empfehlen.
Ich nehme dann noch eines, das hätte ich jetzt auch fast genommen, Movie Come Behold oder irgendwas von Nikki Case, aber das ist jetzt langweilig. Ich nehme jetzt was anderes. Ich nehme jetzt Papo Io.
Oh ja.
Glaube ich, das erste Spiel, das ich gespielt habe, was man wahrscheinlich als Serious Game gut und gerne einordnen kann, indem es also um einen kleinen Jungen und seine Beziehung zu seinem alkoholkranken Vater geht. Im Grunde eigentlich ein autobiografisches Spiel von Fanda Caballero. Papo Io.
Ja, tolle, tolle.
Wie ist es eigentlich mit deiner Arbeit, JJ? Beabsichtigst du, die irgendwie zu publizieren?
Eigentlich nicht.
Eine Uni-Arbeit.
Die bleibt jetzt in der Bibliothek bei unserer Uni.
Das war JJ. Ganz herzlichen Dank fürs Vorbeikommen. Und vielen Dank an euch, liebe Leute da draußen, fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf iTunes und lasst uns ein kleines bisschen Feedback da, zum Beispiel eine 5-Sterne-Wertung. Auf Facebook, auf Twitter und auf pixeldiskurs.de könnt ihr uns ohnehin kontaktieren. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben an simon@pixeldiskurs.de. Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass wir derzeit von einem ambitionierten Musiker namens Philipp Groß unterstützt werden. Ihr hört nun ein Stück von seiner gegenwärtigen Platte Katerstimmung und das Stück trägt den Titel Late Night Motion. Ganz herzlichen Dank auch an Philipp Groß für diese Unterstützung und an dieser Stelle vielleicht nochmal der Hinweis darauf, wenn ihr, liebe Leute, entweder selber Musiker seid oder ihr Leute kennt, die musizieren und gerne diesen Podcast mit ein bisschen kreativem Potenzial unterstützen möchten, dann meldet euch doch. Ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, wie gesagt, simon@pixeldiskurs.de und wir spielen euch dann abschließend in unserem Podcast. Und wenn ihr mögt, dann hört ihr uns nächste Woche Sonntag wieder. Ciao.